During World War II,
während des Zweiten Weltkriegs bewarb sich Präsident James E. Faust, damals ein junger Soldat der US-Armee, für die Offiziersschule. Er erschien vor einer Auswahlkommission, die laut seiner Beschreibung aus hartgesottenen Berufssoldaten bestand. Nach einer Weile wandten sich die Fragen der Kommission religiösen Belangen zu. Die letzte Frage lautete: Sollte der Sittenkodex in Kriegszeiten nicht etwas gelockert werden, rechtfertigt die Belastung, der die Männer auf dem Schlachtfeld ausgesetzt sind, nicht, dass sie manches tun, was sie unter normalen Umständen zu Hause nicht tun würden? Präsident James E. Faust berichtet: Mir wurde klar, dass ich hier die Chance hatte, vielleicht ein paar Punkte zu sammeln und tolerant zu erscheinen. Ich wusste ganz genau, dass die Männer, die mir diese Frage stellten, nicht nach den Maßstäben lebten, die mir vermittelt worden waren. Der Gedanke durchzuckte mich, dass ich vielleicht sagen könnte, ich hätte meine eigenen Ansichten, wolle sie aber niemandem aufdrängen. Doch vor meinem geistigen Auge schienen die Gesichter der vielen Menschen aufzublitzen, die ich als Missionar über das Gesetz der Keuschheit unterrichtet hatte. Schließlich sagte ich nur, ich glaube nicht, dass es eine Doppelmoral geben darf. Als ich aus der Anhörung ging, hatte ich mich bereits mit der Tatsache abgefunden, dass die Antworten, die ich gegeben hatte, Missfallen erregt hatten und dass man mich bestimmt ziemlich weit unten einstufen würde. Ein paar Tage später, als die Punkte bekannt gegeben wurden, hatte ich zu meiner Verwunderung bestanden. Ich war in der ersten Gruppe, die für die Offiziersschule angenommen wurde. Präsident Faust erkannte, dass dies einer der entscheidenden Wendepunkte in seinem Leben war und dass wir alle von Gott die Gabe der sittlichen Selbstständigkeit erhalten haben, das Recht, Entscheidungen zu treffen und die Pflicht, die Verantwortung für diese Entscheidungen zu tragen. Er verstand und demonstrierte auch, dass sittliche Selbstständigkeit von moralischer Disziplin begleitet werden muss, wenn etwas Gutes dabei herauskommen soll. Mit moralischer Disziplin meine ich Selbstdisziplin, die auf moralischen Grundsätzen beruht. Moralische Disziplin bedeutet, dass man beständig so von seiner Entscheidungsfreiheit Gebrauch macht, dass man das Rechte wählt, einfach weil es richtig ist, auch wenn es einem schwerfällt. Diese Disziplin lehnt ein ich-bezogenes Leben zugunsten der Entwicklung eines Charakters ab, der Achtung verdient und durch christliches Dienen wahre Größe zeigt. Im Englischen haben Disziplin und Jünger denselben Wortstamm, was auf die Tatsache hinweist, dass Einklang mit dem Beispiel und den Lehren Jesu Christi die ideale Form der Disziplin ist, die, gepaart mit Gottes Gnade, jemanden zu einem tugendhaften und moralisch vortrefflichen Menschen macht. Die moralische Disziplin Jesu selbst gründete sich darauf, dass er dem Vater nachfolgte. Seinen Jüngern erklärte er: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Nach eben diesem Muster gründet sich unsere moralische Disziplin auf Treue und Ergebenheit gegenüber dem Vater und dem Sohn. Das Evangelium Jesu Christi sorgt für die moralische Sicherheit, auf der moralische Disziplin beruht. Viele von uns leben in einer Gesellschaft, die es schon seit mehr als einer Generation versäumt hat, zu moralischer Disziplin anzuhalten. Es wurde verbreitet, dass Wahrheit relativ sei und jeder für sich entscheide, was richtig ist. Begriffe wie Sünde und falsch wurden als Werturteile missbilligt. Der Herr beschrieb dies so: Jedermann wandelt auf seinem eigenen Weg und nach dem Abbild seines eigenen Gottes. Die Folge war, dass die Selbstdisziplin schwand und die Gesellschaft jetzt darauf angewiesen ist, Ordnung und Rücksichtnahme mit Gewalt durchzusetzen. Ein Mangel an Selbstbeherrschung des Einzelnen begünstigt die Fremdbeherrschung durch den Staat. Ein Kolumnist stellte fest, Kavaliersmanieren zum Beispiel schützten einst die Frauen vor ungehobeltem Verhalten. Heutzutage verlangt man Gesetze gegen sexuelle Belästigung, um Grobheiten Einhalt zu gebieten. Polizisten und Gesetze können aber Bräuche, Traditionen und moralische Werte als Mittel zur Regelung menschlichen Verhaltens niemals ersetzen. Bestenfalls stellen Polizei und Strafjustiz die letzte Verteidigungslinie einer zivilisierten Gesellschaft dar. Dass wir zunehmend auf Gesetze zur Verhaltensregelung bauen, zeigt an, wie unzivilisiert wir bereits geworden sind. In den meisten Teilen der Welt herrscht eine ausgedehnte, verheerende Rezession. Sie hatte eine Vielzahl von Auslösern, aber eine der Hauptursachen war eine weit verbreitete Unehrlichkeit und Skrupellosigkeit, vor allem an den amerikanischen Immobilien- und Finanzmärkten. Gegenmaßnahmen konzentrieren sich bis heute darauf, mehr und strengere Vorschriften zu erlassen. Vielleicht bringt das einige von gewissenlosem Verhalten ab, aber andere werden einfach nur kreativer darin werden, Gesetze zu umgehen. Es kann nie genug Regeln geben, die so detailliert sind, dass jede Möglichkeit vorgesehen ist und abgedeckt wird. Und selbst wenn es so wäre, wäre die Durchsetzung unbezahlbar und mühsam. Dieser Lösungsansatz führt zu weniger Freiheit für alle. Um es mit den denkwürdigen Worten des Bischofs Fulton J. Sheen zu sagen, wir wollten das Joch Christi nicht auf uns nehmen, deshalb müssen wir jetzt unter dem Joch Cäsars zittern. Letztendlich ist es nur ein innerer moralischer Kompass in jedem Einzelnen, womit die Grundursachen und auch die Symptome des gesellschaftlichen Zerfalls wirksam beseitigt werden können. Eine Gesellschaft wird vergebens um das Gemeinwohl kämpfen, wenn sie nicht Sünde als Sünde verurteilt und moralische Disziplin nicht ihren Platz in der Ruhmeshalle bürgerlicher Tugenden einnimmt. Moralische Disziplin lernt man zu Hause. Wir haben es zwar nicht in der Hand, was ein anderer macht oder nicht macht, aber die Heiligen der letzten Tage können gewiss zu denjenigen gehören, die Tugend selbst vorleben und sie der heranwachsenden Generation einprägen. Denken Sie an die jungen Männer aus der Geschichte des Buches Mormon, die entscheidend zum Sieg der Nephiten in dem langen Krieg von 66 bis 60 vor Christus beitrugen, die Söhne des Volkes Ammon. Ihr Charakter und ihre Disziplin wurden so beschrieben. Es waren Männer, die zu allen Zeiten und in allem, was ihnen anvertraut war, treu waren. Ja, es waren Männer der Wahrheit und Ernsthaftigkeit, denn man hatte sie gelehrt, die Gebote Gottes zu halten und untadelig vor ihm zu wandeln. Nun hatten sie noch niemals gekämpft, und doch fürchteten sie den Tod nicht, und sie dachten mehr an die Freiheit ihrer Väter als an ihr eigenes Leben. Ja, ihre Mütter hatten sie gelehrt, dass, wenn sie nicht zweifelten, Gott sie befreien werde. Solcher Art nun ist der Glaube derjenigen, von denen ich gesprochen habe. Sie sind jung, und ihr Sinn ist standhaft, und sie setzen ihr Vertrauen beständig in Gott. Hier finden wir einen Maßstab dafür, was bei uns zu Hause und in der Kirche geschehen soll. Was wir lehren, muss sich auf unseren Glauben stützen und in erster Linie darauf abzielen, der heranwachsenden Generation den Glauben an Gott nahezubringen. Wir müssen verkünden, wie notwendig es ist, die Gebote Gottes zu halten und in Ernsthaftigkeit, untadelig oder anders gesagt ehrfürchtig vor ihm zu wandeln. Jeder muss davon überzeugt werden, dass es weitaus wertvoller ist, für das Wohlergehen und das Glück anderer zu arbeiten und Opfer zu bringen, als die eigene Bequemlichkeit und den eigenen Besitz zur obersten Priorität zu erheben. Dazu gehört mehr, als nur gelegentlich auf den einen oder anderen Grundsatz des Evangeliums hinzuweisen. Man muss ständig lehren, vor allem durch das eigene Beispiel. Präsident Henry B. Eyring beschrieb die Vision, die wir verwirklichen wollen. Ich zitiere, das reine Evangelium Jesu Christi muss unseren Kindern durch die Macht des Heiligen Geistes ins Herz dringen. Es reicht nicht aus, wenn sie ein geistiges Zeugnis von der Wahrheit erhalten haben und sich Gutes für später wünschen. Es reicht nicht aus, wenn sie auf Reinigung und Stärkung irgendwann in der Zukunft hoffen. Unser Ziel muss sein, dass sie sich wahrhaftig zum wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi bekehren, solange sie in unserer Obhut sind. Dann werden sie Kraft aus dem schöpfen, was sie sind, und nicht nur aus dem, was sie wissen. Sie werden zu Jüngern Christi werden. Zitat Ende. Ich habe einige Eltern sagen hören, dass sie ihren Kindern das Evangelium nicht aufzwingen wollen, sondern diese selbst entscheiden lassen wollen, was sie glauben und wem sie folgen wollen. Diese Eltern meinen, dass sie es ihren Kindern auf diese Weise ermöglichen, Entscheidungsfreiheit auszuüben. Sie vergessen dabei, dass der intelligente Gebrauch der Entscheidungsfreiheit eine Kenntnis der Wahrheit voraussetzt, dass man weiß, wie etwas ist. Ohne diese Kenntnis kann man von den jungen Menschen wohl kaum erwarten, dass sie die Alternativen, die sich ihnen bieten, verstehen und beurteilen können. Eltern sollten bedenken, wie der Widersacher an ihre Kinder herantritt. Er und seine Anhänger werben nicht für Objektivität, sondern verfechten energisch und in allen Medien Sünde und Selbstsucht. Wer sich um eine Neutralität gegenüber dem Evangelium bemüht, lehnt in Wirklichkeit die Existenz Gottes und seiner Autorität ab. Wir müssen aber ihn und seine Allwissenheit anerkennen, wenn wir wollen, dass unsere Kinder die Entscheidungen des Lebens klar abwägen und selbstständig denken können. Sie sollen doch nicht aus trauriger Erfahrung lernen müssen, dass schlecht zu sein noch nie glücklich gemacht hat. Ich kann Ihnen ein einfaches Beispiel aus meinem Leben erzählen, was Eltern tun können. Als ich etwa 5 oder 6 Jahre alt war, wohnten wir gegenüber einem kleinen Lebensmittelgeschäft. Einmal forderten mich 2 andere Jungen auf, mit ihnen in den Laden zu gehen. Als wir begierig die zum Kauf angebotenen Süßigkeiten betrachteten, griff der ältere Junge plötzlich nach einem Schokoriegel und steckte ihn in seine Tasche. Er drängte den anderen Jungen und mich, es ihm nachzumachen, und nach anfänglichem Zögern gaben wir nach. Dann verließen wir schnell den Laden und rannten in verschiedene Richtungen davon. Ich fand zu Hause ein Versteck und riss die Verpackung auf. Meine Mutter entdeckte mich mit meinem verräterisch schokoladenverschmierten Gesicht und begleitete mich zurück zum Lebensmittelgeschäft. Als wir die Straße überquerten, war ich sicher, dass ich lebenslänglich ins Gefängnis muss. Unter Schluchzen und Tränen entschuldigte ich mich bei dem Ladeninhaber und bezahlte ihm den Schokoriegel mit einem 10-Cent-Stück, das meine Mutter mir geliehen hatte und das ich mir später verdienen musste. Die Liebe und Disziplin meiner Mutter setzten meiner kriminellen Laufbahn ein jähes und frühes Ende. Wir alle erleiden Versuchungen. Dem Erlöser ging es ebenso. Doch er schenkte ihnen keine Beachtung. Gleichermaßen müssen auch wir nicht einfach nachgeben, bloß weil eine Versuchung auftaucht. Vielleicht wollen wir nachgeben, aber wir müssen es nicht. Eine junge Frau, die sich verpflichtet hatte, das Gesetz der Keuschheit zu halten, wurde von einer skeptischen Freundin gefragt, wie es denn möglich sei, dass sie noch nie mit jemandem geschlafen habe. Willst du etwa nicht, wollte die Freundin wissen. Die junge Frau meinte dazu, die Frage fesselte mich, weil sie so abwegig war. Wollen allein ist wohl kaum der richtige Maßstab für moralisches Verhalten. In einigen Fällen kann Versuchung besonders machtvoll sein, wenn sie nämlich potenziell oder tatsächlich Abhängigkeit in sich birgt. Ich bin froh, dass die Kirche einer zunehmenden Anzahl von Menschen therapeutische Hilfe unterschiedlicher Art dafür anbieten kann, Abhängigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Aber auch wenn eine Therapie den Willen eines Menschen stärken kann, ersetzen kann sie ihn nicht. Es gehört immer auch Disziplin dazu. Moralische Disziplin, die sich auf den Glauben an Gott Vater und den Sohn gründet und auf den Glauben daran, was wir dank ihrer durch die sühnende Gnade Jesu Christi erreichen können. Um es in Petrus' Worten zu sagen, der Herr kann die Frommen aus der Prüfung retten. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Zukunft der Vergangenheit gleichen wird, dass die Gegebenheiten und Strukturen, auf die wir uns bis heute in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verlassen haben, so bleiben werden wie bisher. Vielleicht hat unsere moralische Disziplin, wenn wir sie kultivieren, guten Einfluss auf andere und inspiriert sie dazu, den gleichen Kurs zu verfolgen. Dadurch mögen wir Einfluss auf künftige Trends und Ereignisse nehmen. Zumindest wird moralische Disziplin uns enorm beim Umgang mit allen erdenklichen Belastungen und Herausforderungen helfen, die in einer zerfallenden Gesellschaft auf uns zukommen können. Wir haben während dieser Konferenz wohlüberlegte und inspirierte Botschaften gehört und Präsident Thomas S. Monson wird gleich seine Abschlussworte an uns richten. Wenn wir gebetsvoll darüber nachdenken, was wir gelernt und erneut gelernt haben, wird der Geist sicher zusätzliches Licht auf das werfen, was für jeden Einzelnen von uns besonders belangreich ist. Wir werden gestärkt werden in der moralischen Disziplin, die wir brauchen, um untadelig vor dem Herrn zu wandeln und mit ihm und dem Vater eins zu sein. Ich bin mit den führenden Brüdern und mit Ihnen, meine Brüder und Schwestern, Zeuge dafür, dass Gott unser Vater ist und dass sein Sohn Jesus Christus unser Erlöser ist. Ihr Gesetz ist unveränderlich. Ihre Wahrheit währt für immer und ihre Liebe ist unendlich. Im Namen Jesu Christi. Amen.